Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 25. November. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und bei mir sitzt
Lars Wiechert. Moin.
Moin, Lars. Es war mal wieder ein ereignisreiches Wochenende mit einem Comeback-Sieg. Er ist einer der größten Comeback-Siege irgendwie überhaupt, finde ich gerade momentan so mit der ganzen Vorgeschichte. Aber wir sprechen natürlich vom Ironman Cozumel, wo mal wieder oder schon, ja, es waren nicht die ersten Slots für das neue Jahr, aber es waren einige der ersten.
Einige der frühen auf jeden Fall. Es gibt ja auch nicht mehr viele in diesem Jahr zu vergeben. Von daher ist Cozumel in Mexiko immer so der Punkt, wo ja, die Profis vielleicht nochmal so ein Augenmerk hinlegen, um vielleicht einen möglichst leichten Slot zu kriegen, weil einige, die auf Hawaii oder auch in Nizza am Start waren, eben nicht vor Ort sein werden. Wobei, ob es so leicht war, da können wir gleich mal drauf gucken. Aber wie du sagst, mit dem Comeback des Jahres kann man schon echt fast so sagen. Also Hawaii letztes Jahr war sein letztes Rennen, was er auch nicht ins Ziel gebracht hat. Die Rede ist natürlich von Arthur Ozzo, dem Franzosen. Finde ich ein mega Ding. Und wenn man sich einmal auch so die Zeiten anguckt, ist das ja echt so eine Sache, glaube ich, dass er da das Rennen auch wirklich entscheiden wollte, würde ich so sagen. Auf jeden Fall schon damit so geraced ist. Ich finde auch in der Manier, in der er da geraced ist, ist sehr beeindruckend. Ich meine, er hatte jetzt eine Schwimmzeit in Cozumel, wo er immer mit der Strömung geschwommen wird, von 49 Minuten 01.
Also auch nicht das schnellste Schwimmen.
Ja, eben. Also das ist schon krass, wenn man sich das anguckt. Ich hatte neulich, eine 49.01 ist ja gute 8 Minuten lang oder 7 Minuten langsamer als der schnellste. 8 Minuten langsamer. Das ist schon eine Ansage. Auf 3,8 Kilometern für einen Profi, so weit dahinter. Man muss natürlich auch sagen, Sven-Oliver Thalmann ist derjenige, der die schnellste Zeit geschwommen ist, also jemand von der Kurzdistanz. Das heißt, der hat ordentlich Speed drin. Dennoch finde ich so im Vergleich, wenn man das anguckt, ich meine, Österreich hat auch immer so ein bisschen Strömung mit, wenn man da in dem Kanal schwimmt, ist auch ein Punkt-zu-Punkt-Schwimmen, aber bei weitem nicht die Strömung oder auch die Unterstützung vom Meer wie in Cozumel. Und bei seiner Qualifikation im vergangenen Jahr für Hawaii ist er zum Beispiel in Österreich eine 51,34 geschwommen. Da finde ich so die 51,34 viel höher zu bewerten als jetzt eine 49 in Cozumel.
Auf jeden Fall. Und es war die 30. schnellste Schwimmzeit. Also ja, man muss einfach sagen, deutlich am Ende des Feldes. Es sind nicht mal 30 Profis am Ende ins Ziel gekommen.
Genau, 28 sind ins Ziel gekommen. Und das ist halt echt, schon weit hinter. Ich glaube, so der langsamste lag bei einer 55,12, also schon auch nochmal deutlich dahinter. Aber eben, wenn man sich so weit hinter dem Feld befindet oder hinter der Spitze, finde ich es umso beeindruckender. Und da kann man, glaube ich, auch das Grad mit der Geschichte, weswegen er ja auch den Start so ein bisschen in Frage gestellt hat, als er damals abgesagt hat mit seinen mentalen Problemen, dass er da auch wirklich ausgebrannt war, das öffentlich gemacht hat und da wirklich, das war Nizza 2023, als er da vor der Weltmeisterschaft wirklich ganz klar und deutlich gesagt hat, dass er da eben ziemlich mit der psychischen Gesundheit zu kämpfen hat.
Hawaii 24 war es sogar.
Ach, Hawaii 24. Ein Jahr später, stimmt.
Genau, wir sprechen die ganze Zeit von Comeback-Sieg, aber warum überhaupt Comeback? Genau, Arthur Ozzo hat im vergangenen Jahr, wie Lars gerade gesagt hat, mit Depressionen einfach zu kämpfen und war sich lange nicht sicher, ob er überhaupt auf Hawaii starten könnte. Er war da, er hat auch viel mit Sam Laidlaw zusammen trainiert. Die beiden sind ja so Trainingspartner eigentlich, könnte man sagen. Die
Buddies.
Haben Buddies, Freunde wahrscheinlich auch. Und die haben viel zusammen trainiert und ich glaube auch zusammen gewohnt, sogar eine Zeit lang. Und die sind dann beide nach Hawaii gereist und irgendwann stellte sich halt heraus, Arthur Ozzo ist einfach in einer sehr schlechten mentalen Verfassung und ihm ist es nicht möglich, beim Ironman Hawaii zu starten. Er hat dann ja irgendwie eine Woche Auszeit gebraucht. Ich glaube, er hat auch gar nichts gemacht, dann quasi ein bisschen Urlaub vor dem Rennen noch und hat sich dann doch entschieden zu starten. Musste das Rennen dann leider nach dem Schwimmen schon aufgeben und das war auch so sein letzter Auftritt eigentlich so erstmal auf der internationalen Bühne. Und jetzt hat er sich halt erst ein Jahr später, mehr als ein Jahr später, mit dem Sieg beim Ironman Cozumel zurückgemeldet, was einfach eine krass beeindruckende Leistung ist. Wenn du ein Jahr keine Wettkämpfe gemacht hast und wirklich mentale Probleme hast, Depressionen hast und gar nicht weißt, wie es überhaupt weitergehen soll, dann wieder so zurückzukommen. Und in Social Media haben sich auch alle für ihn unfassbar gefreut und gerade auch Sam Laidlaw hat nochmal geschrieben, wie unfassbar stolz er auch auf seinen Freund ist und er ist einfach eine schöne Geschichte. So.
Genau, es heißt ja jetzt nicht nur, weil, oder in Anführungsstrichen, nur weil man mentale Probleme hat, dass man dann nicht mehr normal Rennen bestreiten kann, aber wenn man sich eben das oder die ganze Zeit von vor Hawaii im vergangenen Jahr anschaut, da muss ich mich berichtigen, das war genau vergangenes Jahr, 2023 wurde er eben Sechster in Nizza. Das heißt, er hatte ja schon irgendwie so von sich aus auch eine gewisse Last auf den Schultern, weil er einfach mit dem sechsten Platz schon gezeigt hat, dass er ganz vorne im Feld dazugehört. Und es schien halt alles so, dass es ein ganz klassisches Übertraining war. Also dass einfach ein mega Trainingsload, zu viel drumherum, zu viel Druck. Und diese Spirale kommt dann oder kann ganz schnell dazu führen, dass eben mentale Probleme entstehen. Dadurch, dass eben die drei Grundbedürfnisse der Selbstbestimmung, des sozialen Umfelds oder auch jetzt fällt mir das dritte nicht ein, kommt noch die eigene Kompetenz so rum. Mhm. Dass da eine von den dreien nicht mehr ganz so im Gleichgewicht war und dieser selbst auferlegte Druck etc. führt dann halt ganz häufig zu mentalen Problemen und wenn halt nicht frühzeitig eingegriffen wird, indem man die Warnzeichen erkennt, dann kann sich die Spirale ziemlich schnell weiterdrehen. Nichtsdestotrotz ist es einfach beeindruckend, dass er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, es publik gemacht hat. Für sich auch und dann halt jetzt nach über einem Jahr anscheinend alles in seinen Gründen so weit gefestigt hat, dass er da eben den Ironman Cozumel jetzt für sich entschieden hat.
Und wie gesagt, das Schwimmen nicht so gut dann, aber den schnellsten Bikesplit gefahren, deutlich mit 5,5 Minuten Vorsprung, schneller gewesen als Sebastian Norberg, der den zweitschnellsten Split gefahren ist und dann den drittschnellsten Marathon gelaufen. Also abgesehen von der ersten Disziplin, eine rundum solide Vorstellung.
Absolut. 7:48:18. Es gab 4 Plätze beim Ironman in Cozumel. Den zweiten Platz hat Almog El-Sari belegt. Ein Israeli, der auch von der Kurzdistanz kommt. Mhm. Auch wie man so ein bisschen sieht an den Zeiten, auf jeden Fall deutlich schneller geschwommen mit 42 Minuten. Dann so ein bisschen der Punkt, wo wir auch schon vergangene Woche so ein bisschen bei Georgia Taylor Brown drüber gesprochen haben, so von wegen, wenn man von der Kurzdistanz kommt, ob da immer so die Fahrradposition passt, ob man sich so dran gewöhnt oder da noch ein bisschen was zu verbessern ist. Da würde ich sagen, wenn man sich so die ersten 4, 5 Leute anguckt, dann ist er da auf jeden Fall nicht ganz oben mit dabei, aber hat mit der 11 schnellsten Zeit dennoch was Solides gezeigt. Ja. Aber dass da so eine gewisse Grundschnelligkeit drin ist, zeigt er dann auch wieder mit dem schnellsten Lauf von der 2:46.
So ist es. Sebastian Norberg gerade schon angesprochen, auf Platz 3 den letzten Slot sichert sich Michele Sarzilla aus Italien. Bitter für die deutschen Athleten Nick Emde und Paul Schuster, die dann auf den Plätzen 5 und 6 ins Ziel kommen. Also ganz knapp vorbei an den Slots.
Ja, echt ganz knapp. Mega lange im Rennen lag ja auch noch Mark Eggeling, der zum Wechsel, glaube ich, 5. war oder so. Also voll in Reichweite. Und dann meinte er, war einer der schwärzesten oder längsten Tage, die er je im Office hatte, in Anführungsstrichen. Also 3:44:34 dann beim Marathon. Also wirklich richtig, richtig, zu kämpfen gehabt. Auf jeden Fall das bessere Wort. Nichtsdestotrotz, Mark Eggeling hat irgendwie direkt danach ein Resümee gezogen, so von wegen, ja, die Saison, viele würden sagen, die Saison lief nicht so, wie man es sich gewünscht hat oder so, aber er sagt, okay, er hat die wirklich als Step gesehen, hat sich in vielen Sachen irgendwie verbessert und irgendwie passen die Puzzlesteine nach seiner Meinung nach noch nicht 100%ig zusammen, aber ist der Hoffnung, dass er im nächsten Jahr da nochmal deutlich stärker dabei ist. Sonst beeindruckend finde ich halt Sebastian Norberg, der ist ja so von den Profis, die man da so sieht, gefühlt so derjenige, der ja dann einen ganz anderen Weg hat, ist ja eher eigentlich so der Adventure Racer gewesen. Mhm.
Norseman-Sieger vom vergangenen Jahr.
Vergangenem Jahr. Ist halt echt ein extrem guter Radfahrer, läuft auch gut. Und hat es jetzt endlich geschafft, die Quali zu holen und sich da diesen Traum zu erfüllen, auch auf Hawaii dabei zu sein.
Ja. Ich glaube, einen noch schwärzeren Tag als Marc Eggeling hatte nur Victor Bugallo, der als letzter ins Ziel gekommen ist mit einem 5:19er Marathon. Ich will nicht wissen, was da vorgefallen ist.
Ja, das müssten wir Victor mal selber fragen. Müssen wir mal eine Grüße nach Spanien schicken. Ja, da ist, ich glaube, bei so einem Punkt ist dann wieder angelangt, so did not finish, will ich nicht irgendwie stehen haben. Ja. Ne? Ist halt immer die Frage, inwiefern das beim Profi dann wirklich am Ende Sinn macht oder Sinn ergibt. Aber dennoch hat das durchgezogen, 10 Stunden 40, 46 ist natürlich dann auch eine echt lange Zeit für einen Profi.
Aber durchgezogen.
Aber durchgezogen, ja. Ansonsten sieht man schon so ein paar Bekannte, finde ich, die früher ausgestiegen sind. Zum Beispiel Jason Pohl, Jesse Hinrichs zum Beispiel auch, der ja auch lange Zeit gut im Rennen lag. Und
ja,
der,
auch auf dem Rad lange auch vorne lag.
Richtig, also der war ja auch richtig gut dabei. Und dann neben Sebastian Norbak war zum Beispiel auch noch der schnellste Norseman-Finisher überhaupt. Jon Breivoldt am Start, der aber nach dem Schwimmen auch schon das Handtuch geworfen hat oder auf jeden Fall das Fahrradfahren nicht mehr ins Ziel gebracht hat. So sieht man, so leicht sind die Quali-Plätze dann doch nicht zu holen. Und auch wenn da irgendwie drei Leute jetzt mit dabei sind, die man nicht so wirklich kennt, finde ich, kann man da nicht sagen, dass einem die Plätze da irgendwie geschenkt werden, nur weil man beim Ironman in Cozumel am Start ist.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass es bekannt ist, dass man nochmal so einen späten Versuch machen kann auf die Slots, das ist ja klar. Das denken sich aber auch viele dann irgendwann am Ende des Tages, wenn man dann doch vielleicht mal die WM-Quali verpassen sollte. Es kann ja immer mal eng werden, wie es bei Paul Schuster ja auch in diesem Fall war, wo es ganz eng war, auch dass er nicht in Nizza dabei sein konnte. Aber ja, es ist halt immer noch ein beliebtes Rennen, gerade auch für die Age-Grouper. Also 100 Plätze gab es auch bei den Age-Groupern. So viele gibt es bei keinem anderen Rennen. Und die Bedingungen auch nicht ganz einfach. Ich würde sagen, fast schon ein bisschen in Richtung Hawaii.
Ja, absolut. Also man sieht ja auch sonst, oder zum Beispiel bei Christian Blumfeld, als er damals das Rennen gemacht hat, waren ja auch extreme Bedingungen von den Temperaturen immer hoch. Also von daher, da muss man sich auch erstmal irgendwie durchkämpfen und einem wird da gerade so von den Wetterbedingungen nichts geschenkt. Und deshalb ist da auch ziemlich um so einen Platz zu kämpfen.
Und bevor wir einmal jetzt über das Frauenrennen sprechen, machen wir kurz Werbung.
Jo, wenn es schon um schnelle Schwimmzeiten geht, dann empfehle ich die neue Form Smart Swim 2 Pro, weil da kannst du nämlich dein Tempo sehen, die Distanz, auch direkt die Herzfrequenz, die an der Schläfe gemessen wird, und das alles in einem Augmented Reality Display, also in einem Display, der dir im linken oder rechten Auge angezeigt wird. Du kannst alles ablesen, dir deinen Bildschirm selber konfigurieren und sogar im Freiwasser, wenn du die Brille mit deiner Uhr koppelst, kannst du dort auch die Distanz und die Geschwindigkeit sehen. Oder wenn du möchtest, kannst du auch den Swim Straight Kompass nehmen, um auf Kurs zu bleiben, sodass du immer alles im Blick hast. Des Weiteren hast du die Möglichkeit, mit dem Head Coach deine Technik zu verbessern, indem zum Beispiel deine Kopfhaltung angepasst wird oder auch die Kopfbewegung nach rechts und links. Und alles im Nachhinein super in der Form-App abzulesen und auch deinen Fortschritt zu tracken. Und um das alles möglich zu machen, hast du die Chance, aktuell die Swim 2 statt 279 für 199 Euro zu bekommen, also sparst 80 Euro, oder auch auf die Smart Swim 2 Pro statt 329 299 Euro. Das heißt, da sparst du 30 Euro und das Ganze erhältlich unter formswim.com. Ansonsten auch einfach nochmal in den Shownotes gucken.
Ja, das Frauenrennen hatte eine, ich weiß nicht, Überraschungsstarterin, könnte man schon sagen. Keine Überraschungssiegerin auf jeden Fall. Die Rede ist von Lisa Perterer, die in der Woche davor, vor dem Ironman Cozumel, noch bei den Dubai T100 am Start war und man eigentlich gar nicht so richtig wusste, okay, macht sie das überhaupt, diesen Doubleheader, startet sie auch in Mexiko. Sie hat das getan und die weite Reise dann nochmal auf sich genommen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sie hat den Sieg mit nach Hause genommen mit dem zweitschnellsten Swimsplit, mit dem schnellsten Radsplit und dem zweitschnellsten Laufsplit. Insgesamt gewonnen in 8 Stunden 29 mit sage und schreibe 20 Minuten Vorsprung.
Ja, wobei da jetzt auch so ein bisschen die Frage ist, ob sie den Slot bekommen hat oder nicht. Ja. Das wissen wir nämlich nicht hundertprozentig. Die Sache ist nämlich, also insgesamt muss man einfach sagen, dass Lisa Petterer eine Mega-Saison hat. Also es ist wirklich beeindruckend, was sie dieses Jahr geleistet hat. Auch finde ich, wie du sagst, direkt nach dem T100-Rennen, eine Woche danach, auch nochmal mit der Zeitverschiebung und so, dann in Cozumel so ein Rennen abzuliefern und so weit vor dem Feld zu laufen. Gerade auch mit eben drei aus dem Top 10 Ranking Hawaiis dabei, mit ihr zusammen. Hm. Also auch echt ein ganz gutes Feld. Aber Lisa Petterer ist bei der Slotvergabe einfach zu spät gekommen.
Wir haben gerade über Arthur Azo gesprochen, dem ist es auch schon mal passiert beim Ironman Lanzarote vor ein paar Jahren. Der hatte dann allerdings eine sehr gute Ausrede, denn er war mit dem offiziellen Ironman Shuttle unterwegs und das hatte Verspätung und dann hatte er noch eine Wildcard erhalten, weil sein Slot zu dem Zeitpunkt schon vergeben war. Bei Lisa Petterer wissen wir noch gar nicht, wie der Stand ist. Wir bleiben da auf jeden Fall noch dran. Wir wissen bisher nur, dass sie zu spät gekommen ist zur Slotvergabe und eigentlich erst dann eingetroffen ist, als schon die Profifrauen nach der Siegerehrung die Bühne verlassen haben. Und ihr Slot wurde jetzt an die Fünftplatzierte vergeben, an Alette Hurtado aus Mexiko.
So ist es. Also ganz normal, wie auch bei den Age-Groupern, wer da nicht pünktlich da ist. Und anscheinend wurde mehrfach aufgerufen. Nach 5 Minuten soll sie dann nach dem letzten Aufruf gekommen sein. So wie uns mitgeteilt wurde, war es wohl so, dass sie dann auch nochmal die Siegerehrung irgendwie mitgemacht haben oder so, dass Lisa Petterer dabei war. Auf jeden Fall ist es erstmal so, dass sie nicht mit unter den berücksichtigsten Athletinnen für Hawaii ist. Und das nach ihrem ersten Sieg beim Ironman, also extrem ärgerlich, wenn man da irgendwie sein Zeitmanagement am Morgen nicht beisammen hat. Sie muss jetzt auf jeden Fall, ähnlich wie Arthur, auch so darauf hoffen, dass sie eben eine Wildcard bekommt oder dass man sagt, liebe Frau Petterer, es ist schön, dass Sie den Ironman in Cozumel gewonnen haben, aber gleiches Recht für alle, Sie haben nochmal eine Chance, bei einem anderen Ironman am Start zu sein und dort die Quali zu holen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das dann, also dass es ein selbstverschuldetes oder irgendwie eine selbstverschuldete Verspätung war, weil ich meine, wenn du das Ironman-Rennen gewinnst und das erste Mal dich für Hawaii qualifizierst, dann weißt du ja, wann die Slotvergabe ist oder wann die Siegerehrung ist.
Ja, also ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich kenne auch die Gegebenheiten auf Cozumel nicht, wie weit da irgendwie die Slotvergabe weg ist, wie viel Zeit man einplanen muss. Aber generell, wenn man weiß, und das wusste sie ja mit dem Überqueren der Ziellinie, wann dass sie gewonnen hat und zur Siegerehrung muss. Von daher, ja, extrem ärgerlich. Auf jeden Fall Stress, den man nicht unbedingt benötigt. Du hast gesagt, Alette González Hurtado hat sich demnach qualifiziert, wird auch erstmal als die Qualifizierte geführt. Und nebendran einfach noch Marta Lagovnik, Danielle Lewis und Sarah Svensk, die ebenso die Quali-Plätze geholt haben. Für Sarah Svensk, die auch schon auf Hawaii extrem gut unterwegs war, muss man sagen, echt ein rundes Jahr, das zu Ende geht, mit viel Sicherheit, was sie da für die kommende Planung hat. Und insgesamt ja auch nicht so der Aufbau, den sie da sauber mitgenommen hat, hat anscheinend auch Probleme im Aufbau. Aber ich meine, 8. auf Hawaii, 12. beim Ironman 73 in Marbella. Das war schon ein gutes Ende nach dem DNF in Hamburg. Und jetzt eben die frühe Qualifikation, extrem viel Sicherheit in der Planung.
Ja, besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Bei Lisa Petterer, wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen, was sich da ergibt. Wir sind gespannt, ob es einen Grund überhaupt gab, welcher Grund es dann gewesen ist für die Verspätung. Du hast gesagt, Sarah Svensk auf Platz 2, Marta Lagovnik auf Platz 3, Danielle Lewis auf Platz 4, die dann noch die regulären Slots bekommen haben. Aus deutscher Sicht, Lisa Gers war noch am Start, ist 11. geworden und Leonie Konchalla musste das Rennen ja leider auf der Laufstrecke beenden.
Ja, ich glaube, Lisa Gers, da waren auf jeden Fall die Chancen da, dass sie auch noch besser abschneidet. Ein Marathon auf jeden Fall, der ihr ziemlich viel Mühe bereitet hat. Mit 3 Stunden 52 auf jeden Fall nicht in dem Bereich, wo sie definitiv unterwegs sein kann. Und für Leonie Konchalla ebenso. Ganz stark auf Hawaii. dann eigentlich so noch versucht, die Form beizubehalten oder nochmal so ein bisschen aufzubohren. Und so der 9. Platz auf Hawaii hat ja eigentlich schon eine gewisse Selbstvertrauen gegeben. Und dann umso ärgerlicher, wenn man dann eben beim Ironman Cozumel da ja mit gesundheitlichen Problemen aussteigen muss und so diese frühe Qualifikation eben abgeben muss, obwohl bis dahin alles ziemlich gut lief.
Ja. Das also zum Ironman Cozumel. Es war am Wochenende außerdem noch der Laguna Phuket Triathlon in Thailand. Ein sehr traditionsreiches Rennen. Da steht zum Beispiel auch schon Jan Frodeno in der Siegerliste oder auch Paula Newby-Fraser. Also ein sehr bekanntes Rennen. Und auch in diesem Jahr waren wieder bekannte Profis am Start. Das Frauenrennen hat gewonnen Georgia Taylor-Brown vor Nicole van der Kaye und Justine Gerard. Bei den Männern war Taylor Reed siegreich vor Josh Ferris und Rostislav Pevtsov aus der Ukraine. Ist ja so eine abgewandelte olympische Distanz, ein bisschen länger, aber auch nicht viel länger. Das ist irgendwie ganz komisch.
Ja, ist auf jeden Fall richtig komisch, wenn man die Bilder sieht, gerade auch so wie du sagst, absolut traditionsreiches Rennen mit hochkarätigen Namen in der Ergebnisliste. Da denke ich mir immer, boah, das ist schon, es sieht schon fast paradiesisch aus, da wo sie unterwegs sind. Wobei Lauf- und Radstrecke auch nicht unbedingt so leicht sind, was so diesen Verkehr mit den Age-Groupern angeht, so wie ich es mitbekommen habe. Nichtsdestotrotz finde ich, Georgia Taylor-Brown nutzt einfach so die Chance, da noch einmal kurz rüber zu chatten und eben auch ein Back-to-Back-Rennen zu machen. Ich glaube, das ist einfach so, um es einmal mitzunehmen, war auch insgesamt relativ unangefochten, finde ich, vorneweg. Also da war ja wirklich so, dass sie zwar beim Schwimmen noch ziemlich zeitgleich waren, aber dann sich einfach ab dem Zeitpunkt vom Radfahren schon gezeigt hat, dass Georgia Taylor-Brown da so einen bisschen eigenen Liga spielt. Ich meine, auf der kurzen Distanz dann halt schon 4 Minuten rausgefahren. Das ist schon eine Ansage.
Das ist schon eine Ansage. Also nochmal zu den Distanzen. Es sind insgesamt 1,8 Kilometer Schwimmen, 55 Kilometer Radfahren und 12 Kilometer Laufen. Also nicht viel mehr als eine olympische Distanz.
Aber überall ein bisschen
mehr.
Genau,
überall warum auch ein bisschen. Nicht?
Ja. Und ja, das führte einfach dazu, glaube ich, dass Georgia Taylor-Brown da schon mit einer 2:27:57 fast 8 Minuten schneller war als die Zweitplatzierte. Justine Gerard war dann 11 Minuten dahinter. Das war schon ein deutliches Zeichen. Ganz anders sah es dann bei den Männern aus, wo ja unter den ersten beiden so, wie sagt man, so ein pazifischer Wettkämpfer, sagt man das so ein bisschen, Australien gegen Neuseeland. ja, also kann man einfach so sagen, zeitgleich aus dem Wasser, Schulter an Schulter, dann wirklich auf dem Rad auch fast die gleichen Zeiten, 10 Sekunden Unterschied, Wechselzeiten, haben wir jetzt keine gefunden. Aber es zeigt einfach, dass die beiden da das Feld schon distanziert haben und Josh Farish und Taylor Reed da ja, einen gemeinsamen richtigen Wettkampf geleistet haben. Am Ende war es dann Taylor Reed, der sich halt wirklich in einem sehr engen Lauf hinten raus dann doch noch absetzt.
Ja, 8 Sekunden ist er dann am Ende schneller gelaufen, hat mit 14 Sekunden Vorsprung gewonnen, also ein wirklich knappes Rennen. Rostislav Petzov hat sich dann noch ein bisschen länger Zeit gelassen, ist 7 Minuten später ins Ziel gekommen. Aber ich glaube, dann war auch schon alles entschieden. Also großer Sport in Thailand und das war's vom Wochenende und bevor wir gleich weitermachen, machen wir noch einmal kurz Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Feels Like, genauer gesagt vom Feels Like Activation Complex, der dein Warm-up auf ein neues Level bringt. Der Activation Complex ist ein innovativer Roll-On, den du einfach 5 Minuten vor dem Training aufträgst und dank der 34 aktiven Wirkstoffe dringt dieser tief unter die Haut. Das Ergebnis: bessere Durchblutung, ein aktiviertes Nervensystem, geschmeidigere Muskulatur und du bist bereit für Leistung vom ersten Schritt an und mit weniger Risiko für Verletzung. Denn anders als klassische Wärmesalben erzeugt der Activation Complex nicht nur ein Hautkribbeln, sondern aktiviert gezielt die Muskulatur von innen heraus. Kein Wunder also, dass er bereits im Spitzen- und Profisport angekommen ist, von der deutschen Nationalmannschaft über Triathleten wie Patrick Lange bis hin zu Marathonstars wie Richard Ringer und Henrik Pfeiffer. Wenn du dein Lauf- oder Athletiktraining smarter starten willst, probier den Activation Complex einfach aus. Auf feelslike.sport bekommst du mit dem Code CL10 10% Preisvorteil und das völlig risikofrei, denn Feelslike bietet eine 100 Tage Zufriedenheitsgarantie. Alle Infos und den Rabattcode findest du in den Shownotes. Wir haben gerade schon über Sam Laidlaw gesprochen.
Ja, ärgerlich. Wir haben eben gerade über Sam Laidlaw gesprochen, dass er da seinem Kumpel Arthur Herzog ordentlich gratuliert hat und angefeuert hat. Letztendlich wollte Sam Lato ja selber auch nochmal ein Feuerwerk abfackeln. Darüber hatten wir ja auch, glaube ich, vor 2 Wochen gesprochen, dass er da seine Meldung bekundet hat. Nick Thompson war, glaube ich, derjenige, der so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, dass sie beim letzten Rennen aufeinandertreffen werden. Aber so hat er ja leider diese Woche oder im Laufe der vergangenen Woche verkündet, dass er da nicht mit am Start sein wird und seine Saison frühzeitig beenden muss.
Genau, eigentlich war der Ironman Western Australia noch fest eingeplant für dieses Jahr, weil Sam Laidlaw ja auch aufgrund seiner Krankheitsgeschichte ziemlich spät in die Saison eingestiegen ist und eigentlich erst im Mai wieder trainieren wollte, dann meinte er, es war ihm eigentlich klar, dass er die Saison noch verlängert und am Ende nochmal versucht, ein bisschen was aufzuholen und sich auch vorzeitig irgendwie noch für die Weltmeisterschaft qualifizieren möchte. Und er hat auch gesehen, dass er im Laufen richtig gute Fortschritte gemacht hat. Das haben wir natürlich auch gesehen bei der Challenge Rot, beim Ironman Leeds, wo er wirklich stabile Laufleistung abgerufen hat, vor allem in Leeds, wo es ja auch viele Höhenmeter auf der Laufstrecke gibt und er einfach, ja, unangefochten da ins Ziel gelaufen ist. Und das hat ihm auch Selbstvertrauen gegeben natürlich und er hat seine Laufumfänge erhöht. Er hat sie sogar verdoppelt. Und das ist ihm jetzt ein bisschen ja in die Quere gekommen. Er hat nämlich seit der vergangenen Woche mit Achilles und Fußschmerzen zu tun und deswegen war es für ihn die schlaue Entscheidung oder die richtige Entscheidung, jetzt seinen Start zurückzuziehen. Ja, schade ist es natürlich, weil wir ihn nochmal gerne gesehen hätten, vor allem auch, weil er meinte auch, er konnte in Nizza nicht sein ganzes Potenzial zeigen. Ich wäre gespannt gewesen, was er noch so am Ende des Jahres geleistet hätte.
Ja, Western Australia ist ja auch noch der einzige Wettkampf dieses Jahr über die Langdistanz, wo man sich die Quali-Plätze holen kann. Genauso wie in Cozumel gibt es eben 4 Plätze. Ich hätte es auch extrem spannend gefunden, weil gerade so dieses Line-up mit Jesper Svensson ist auf jeden Fall eins, wo richtig Betrieb auf dem Rad dabei wäre. Ja. Nur, dass Jesper Svensson wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten aus dem Wasser kommt. Wenn man sich so, finde ich, die Meldungen anguckt, dann sind es gut 37. Entschuldigung, sind 37 Meldungen bei den Männern, vor allem mit Nick Thompson so und Matt Burton, 2, die als Lokalmatadoren zählen dürfen. Mike Phillips ist ja da auch sehr bekannt, der Neuseeländer. Ja, so ein ziemlich neuseeländisches, australisches Rennen, wobei so ein paar europäische Namen eben mit Dennis Schrivrot, Jesper Svensson mit dabei sind und auch eine deutsche Meldung mit 2 deutschen Meldungen mit Simon Huckestein und Sven Wies. Sven Wies war auch jetzt beim Laguna Puket Triathlon, musste da aber nach dem Fahrradfahren aus dem Rennen aussteigen. Aber es könnte vielleicht auch so ein bisschen für die sein, gerade für Simon Huckestein, der ja auch ein guter Läufer ist und gut Radfahren kann, zeigt er auch immer bei den Duathlons, dass er da vielleicht so ein Wörtchen mitreden kann, um nach vorne zu kommen. Aber wenn man eben so auf die Startliste guckt, finde ich, gibt es da auf jeden Fall viele so ungewisse Namen, die auf jeden Fall eine gute Überraschung bringen könnten. Und dann halt so die Australier, Neuseeländer oder den Chevrolet und Jesper Svensson, die da ja auf jeden Fall vielleicht so ein bisschen die Favoriten sind. Und ich finde, auf wen man noch so ein bisschen gespannt sein kann, ist Max Neumann.
Ich wusste, dass du diesen Namen sagst. Ich habe auf die Startliste geguckt und habe Max Newman gesehen und ich wusste. Da muss man, ja, Max Newman, das ist wieder so ein Kandidat. Ich glaube, wir haben letztens schon mal über Max Newman gesprochen, dass es einfach schade ist, dass er so mit den Verletzungen zu kämpfen hatte, nach seinem Durchbruch ja auf Hawaii 22 und dann anschließend den Sieg bei den European Open waren es damals noch auf Ibiza, dann einfach ja mit sehr vielen Verletzungen zu tun gehabt, letztes Jahr so ein bisschen Comeback bei der T100, aber auch da nicht an die Vorleistung irgendwie anknüpfen können. Mal gucken, wie es jetzt über die Langdistanz wird.
Ja, ich meine, wenn man sich die Ergebnisse seit dem European Open Sieg 2023 anguckt, dann hat er 19. Platz beim T100 in London vergangenes Jahr, Ibiza DNF, 16. Platz Las Vegas, Dubai DNF. Das waren 4 Rennen im vergangenen Jahr. Dieses Jahr hat er 2 Rennen bestritten. Ironman St. George hat er sich halt mit dem 11. Platz qualifiziert, also war da halt auch nicht ganz vorne mit dabei. Und jetzt bei der 73-Weltmeisterschaft, wo er am Start war, hat er auch ein Did Not Finish stehen. Also eben auch irgendwie, ja, nicht so ganz, wie man es irgendwie denkt. Und eventuell ist er auch ein Athlet, der sich da ziemlich bedeckt hält immer über Social Media. Also da ist es ja auch immer so, dass da lange ein Fragezeichen ist, wann er denn wieder am Start oder ob er denn am Start sein wird, wenn er wenigstens auf der Meldeliste steht. Ja, da darf man schauen, wie es ist. Marbella war es halt schon so, dass er da auch gar nicht an seine Schwimmleistung anknüpfen konnte. 24,56 ist halt schon deutlich hinter den Leistungen, die er halt schon mal gezeigt hat, als er gesund war. Aber ja, ich meine, 30 ist jetzt auch kein Alter, wo man sagen man muss, dass man sein Rad oder die Triathlon-Schuhe an den Nagel hängt. Deshalb, die Hoffnung stirbt zuletzt und vielleicht ist es auch ein weiteres Comeback des Jahres, wenn wir uns schon Sam Laidlow und Arthur Horso angucken.
Das wäre doch schön. Ansonsten ja, Kasper Stepnia kann man vielleicht noch erwähnen mit Siegchancen. Jesper Svensson hast du schon angesprochen und dann natürlich die starken Australier und Neuseeländer, also Nick Thompson, Mike Phillips, Matt Burton, Sam Appleton natürlich auch am Start und da sind wir gespannt, wie es bei den Männern läuft. Bei den Frauen ist schon eine Coda-Qualifizierte dabei, nämlich Franzi Hoffmann, die den Ironman Wales in diesem Jahr ja für sich entscheiden konnte. Also jetzt noch eine ganz späte Langdistanz. Außerdem dabei Lotte Wilms und Finella Langridge und Alanis Siffert. Also das klingt schon sehr schmackhaft.
Ich glaube, Hoffmann habe ich gar nicht mehr auf der Liste, muss ich sagen, wenn ich mir meine angucke. deshalb, die nehmen wir mal runter. Ich glaube, es ist nämlich gar keine Deutsche an den Start. Aber mit Finella Langridge und Elle Swisser auf jeden Fall zwei Athletinnen, die auch ein Comeback machen. Finella Langridge ja halt auch schon echt lange verletzt gewesen mit Durchblutungsstörungen und einer Operation, dass eben die Beine wieder genügend versorgt werden. Und Elle Swisser hatte halt auch ihren Start für Hawaii abgesagt, kämpft auch ziemlich lange, kommt nicht an die Leistung aus dem vergangenen Jahr ran oder ist noch nicht dran gekommen. Vielleicht auch so ein bisschen dem geschundelt, dass sie vielleicht letztes Jahr einfach auch extrem viele Rennen hatte und die hat sie ja wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau abgerissen, kann man so sagen. Und dieses Jahr hat sie auch schon einige Rennen dastehen, aber eben nicht ganz so vielleicht auf dem konstanten Niveau, wie man es im vergangenen Jahr gesehen hat. Dennoch hat sie den Ironman Les Sables mit dem zweiten Platz abgeschnitten und bei der Challenger Meere wurde sie auch Zweite. Aber dann war auf jeden Fall so eine kleine Strecke, wo sie warten musste.
Ja. Und für Alanis Siffert kann man sagen, es ist jetzt schon wirklich ihr erster Versuch irgendwie auf eine Hawaii-Quali. Sie hat ja in diesem Jahr viele, ich sag mal, No-Brand, No-Name-Veranstaltungen waren es nicht, aber ohne große Marken oder Challenge-Rennen gemacht. Also kein Shot mal auf eine Ironman-Quali, außer am Anfang des Jahres beim Ironman Neuseeland. Im März war das aber. Dann natürlich der dritte Platz bei der Challenge Rot. Dann Siege bei den starken Rennen in Alpe d'Huez, Embrunman, Gérardmer, XL gewonnen. Und jetzt die nächste Langdistanz wieder Down Under. Mal gucken, was das wird.
Ja, wenn man sich den Verlauf anguckt, auf jeden Fall was, wo sie mit dabei sein kann, ist halt auch beim Schwimmen schon im vorderen Feld mitzusehen. Ist ja dann auch immer recht aggressiv, was so ihre Radleistung angeht. Ist auch keine, finde ich, gerade wenn man sich so die Challenge Rot anguckt, da war ja schon ganz lange so dieses Fragezeichen, was macht die denn da so ungefähr? dass sie da, glaube ich, mit einer sehr guten Schwimmleistung und ihrem aggressiven Fahrstil beim Fahrradfahren auf jeden Fall da so den Schritt gehen kann. Ich meine, vier Plätze sind vier Plätze, die man holen kann. Ja. Und da wird sie wahrscheinlich schon ein Wörtchen mitreden wollen. Und ich meine, sie hat jetzt dieses Jahr, wie du gesagt hast, es sind zwar vielleicht nicht diese ganz, ganz großen Namen oder nicht Ironman oder Challenge-Namen, aber gerade Alpe d'Huez und Embrun muss man halt erstmal auch gewinnen. Und mit vier Siegen und dem dritten Platz bei der Challenge Rot hat sie da ja schon ordentlich Resultate dieses Jahr geliefert. Jetzt bei der Challenge Xiamen war es nicht unbedingt so wahrscheinlich, aber vielleicht auch ein bisschen der Zeitumstellung oder so geschuldet. Wer weiß, auf jeden Fall eine, die man da neben Elswisa und Finella Langridge, denke ich, auf dem Schirm haben sollte. Ebenso wie die Landeskollegin von Lotte Wilms, von Elswisa. Ich verrate den Namen jetzt nicht. Lotte Wilms, weil die ist ja, finde ich, auch so eine, die man da, die dieses Jahr da auf jeden Fall ziemlich gut gezeigt hat, dass sie da mitgehört, mit dazugehört und ja auch immer so mit der Schwimmleistung da ziemlich vorne oder früh vorne im Feld zu finden ist.
Auch bei den Wollongong 400 ja letztens unter die Top 10 gekommen. 6 ist sie da geworden, also eine richtig gute Vorstellung. Auf Hawaii ja leider ein DNF, aber ich glaube, das wird jetzt die Wiedergutmachung.
Das kann gut sein.
So viel also zum Ironman Western Australia. Der ist allerdings erst in 2 Wochen. An diesem Wochenende leider nicht so viel Spannendes, muss man sagen.
Ja, leider.
Die Selfish Night ist am Wochenende. Das ist was sehr Spannendes. Also die Selfish Night of the Year, die große Triathlon-Gala mit der Vergabe der Triathlon Awards von unserer Seite natürlich. Das wird ein schöner Abend. Schreibt uns gerne, wenn ihr auch dabei seid oder sprecht uns an, wenn ihr vor Ort seid. Das wird, ja, feuchtfröhlich, möchte ich fast sagen.
Du bist wieder dabei, ne?
Ich bin wieder dabei, damit sowieso feuchtfröhlich. Genau, das zum Wochenende, aber andererseits gab es noch von der PTO ein paar News. Diese Folge wird euch präsentiert von Sportbrennstoff, genauer gesagt von Sportbrennstofferholung. Denn Sportbrennstofferholung unterstützt im täglichen Training gezielt die schnelle Regeneration, indem es wertvolle Proteine, Kohlenhydrate und Mineralstoffe liefert, die Muskelaufbau und Erholung effektiv fördern und so zu einer konstant hohen Leistungsfähigkeit beitragen. Damit es noch leichter wird, gibt euch Sportbrennstoff einen Shaker bei der Bestellung einer Packung kostenlos mit dem Rabattcode C&L Recover dazu. Gültig bis zum 31.12., also bis dahin noch schnell zuschlagen, vielleicht auch für untern Weihnachtsbaum. Alles Weitere dazu natürlich auch in den Shownotes.
Ja, Team 100 hat da mal ein bisschen was verkündet. Ist ja auch immer so die Frage, wann was kommt. Es wird immer gesagt, ja, hier, die Rennen finden statt. Profis haben auch so ein bisschen eine Ungewissheit, was so diese gesamte Planung angeht, finde ich. Ist vielleicht für Sie dann auch so ein bisschen was Gutes, dass jetzt gesagt wurde, dass die T100 wieder nach Spanien zurückkehrt, aber nach Ibiza und Opesa war das ja mal eine ganz neue Location.
Es ist immer irgendwie eine neue Location. Naja, also Ibiza war ja schon mal so ein bisschen gesetzt, dann hat sich da, glaube ich, die Politik quergestellt und man musste nach Valencia ausweichen. Valencia war es dann am Ende auch nicht, sondern Oropesa del Mar, weil man es, ich glaube, in Valencia auch nicht machen konnte. Da musste man in irgendeinen Vorort ausweichen. Also jetzt eine ganz komplett nochmal neue Location in Pamplona, auch in einem ganz anderen Teil von Spanien, ganz oben im Norden. Ja.
Eher bekannt von Stierhatz, oder? Ist es so?
Stimmt, das ist es, ne?
Ja. Ich glaube auch, dass da eher immer, vielleicht ist es auch so ein Ausscheidungsrennen, dann ein ganz neues Format zum Ende der Saison.
Das wird vom Stier verfolgt.
Ja, wenn es durch die Gassen geht. Ja, aber insgesamt auch noch keine Strecken bekannt, aber das Datum wurde schon verkündet. Ja, ist dann halt immer so die Frage aus Sicht der Age-Gruppe auf jeden Fall, inwiefern das denn jetzt wirklich gut ist. Datum ist 23. bis 24. Mai. Aber gerade so, finde ich, für die Profis, klar, so eine gewisse Planbarkeit jetzt. Aber gerade mit dieser gesamten Umstellung dieses Jahr im T100-Kalender, also erst musst du, 6 Rennen einbringen, um dabei zu sein, dann waren es 5 und dann doch nicht und die Punkte und du musst
nächstes Jahr sind es 3 genau. Und das Finale und es gibt ja nur 4 Frauen- und 4 Männerrennen und man weiß auch von allen Rennen noch gar nicht, wer überhaupt da starten wird. Also die Profis, ich weiß nicht, ob es die Profis mittlerweile schon wissen, mein letzter Stand war, so viele wissen es noch nicht. Welches Rennen Frauenrennen ist, welches Rennen Männerrennen ist, feststeht, dass das Rennen in Wollongong sehr früh ins Jahr rückt. Also jetzt war es ja im Sommer, im Herbst. Nächstes Jahr ist es schon Ende März, dann folgt Singapur Ende April, Vancouver am 15. bis 16. August, Dubai steht schon fest wieder im November und danach Katar. Und jetzt halt noch Ibiza Anfang Mai. Das ist dann auch die erste Station in Europa wahrscheinlich, wenn nicht noch weitere Stationen dazukommen sollten.
Ja, aktuell steht London noch mit 25. bis 26. Juli drauf.
Da musst du aber bedenken, dass es kein Profirennen ist.
Ah, okay. Also Profis dann. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Das ist nur ein WTCS-Rennen und ein T100-Rennen für Age-Grouper.
Ah, okay.
Auch, also weiß ich auch nicht, ja, wie man das macht.
Also, Ja, ich glaube, aus Profisicht würde ich da, je nachdem in welche Richtung es geht, ich finde, wenn man sich den Post direkt nach dem Rennen beim letzten T100-Rennen von Maarten van Riel angehört hat, da war dann auch schon echt extrem viel Frust drin und da hat sich ja auf jeden Fall so angehört, okay, wenn so überhaupt keine Planbarkeit da ist, die eigentlich am Anfang des Jahres so suggeriert wird, dann hat er keinen Bock mehr auf die T100-Serie. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass so Athleten wie Maarten van Riel, Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Kaspar Stornes dann schon irgendwie mehr Bock haben, die schon richtig durchgeplante Ironman Pro Series.
Die Saison von den Norwegern ist ja auch schon quasi durchgeplant. Die sind ja schon fertig.
Die können eigentlich schon
Hawaii planen.
Und da geht es dann, glaube ich, echt schon so ein bisschen darum, dass die PTO oder die T100 da so ein bisschen aufpassen muss, wenn sie da die Leute haben wollen, die auf der Langdistanz noch eine gewisse Strahlkraft haben und vielleicht auch auf der Mitteldistanz eine gewisse Schnelligkeit mitbringen, dass sie da irgendwie nicht alle komplett verärgern, ist irgendwie immer so mein Eindruck.
Ja, und auch jetzt mit der Abschaffung von den Verträgen, die wurden ja extra eingeführt, weil man, ich glaube, weiß nicht, sich als T100 oder PTO auf den Schlips getreten gefühlt hat, dass Athleten wie Magnus Detlef oder Cat Matthews da keine Zusage geben, dass sie bei der T100 starten wollen. Ich glaube, das hat man jetzt selber gemerkt, dass es nicht so funktioniert, weil die Rennen halt auch immer gleich ausgehen oder da halt auch keine Varianz irgendwie drin ist, weil ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wenn immer die gleichen Athleten am Start sind, muss man sich auch nicht wundern, dass immer die gleichen, dass das Rennen immer gleich ausgeht. Ich glaube, das wird jetzt im nächsten Jahr wieder anders, aber ich muss sagen, so an Strahlkraft hat das einfach im Vergleich zu Ironman so viel verloren.
Ja, wobei die T100-Organisatoren haben da ja schon jetzt extra beim letzten Rennen so ein bisschen dagegen gearbeitet, dass nicht immer die gleichen gewinnen. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich sehe das auch
kluger
immer.
Kluger Schachzug.
Mir gefällt es eigentlich schon, dass da Athleten am Start sind, die eine extrem hohe Leistungsfähigkeit mitbringen und da auch einfach Deutsche wie Mika Not, Rico Bogen mitspielen und da einfach zeigen, auf welchem Level sich dieser Triathlon befindet. Das finde ich extrem spannend. Aber ich finde auch, dass es einfach extrem schade ist, dass irgendwie so dieser gesamte Grundgedanke, mit dem sie gestartet sind, irgendwie nicht so richtig überspringt, obwohl die besten Athleten der Welt am Start sind. Also auf jeden Fall auf der Distanz. Ich meine, wenn man sich jetzt nochmal die Ironman-Weltmeisterschaft oder die 73-Weltmeisterschaft dieses Jahr anguckt, dann sieht es da schon nochmal so ein bisschen anders aus. Aber ja, das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt, der mich da auch stört. Und vielleicht schaffen sie es jetzt, dass sie die Verträge dann doch wieder abgeschafft haben, irgendwie anders zu lösen oder da nochmal die Athleten zu begeistern, die dieses Jahr nicht unbedingt mit dabei waren, weil ich finde, so Namen wie Lionel Sanders, Magnus Detlef, Christian Blumenfeld sind dann doch schon irgendwie Athleten, die, finde ich, in so einem Aufgalopp doch irgendwie fehlen.
Ja.
Also es ist halt wirklich so, finde ich, so eine absolute, ja, oder was heißt Nische, aber so ein Produkt zwischen WTCS und Ironman Langdistanz, dass man da nochmal irgendwie Athleten hinbekommt. Ich meine, aus Athletensicht würde ich da auch mitmachen, wenn ich viel Geld verdiene, keine Frage.
Ja. Also viel Geld kann man da auf jeden Fall verdienen. Ja. Aber dafür musst du dann halt auch schon abliefern, muss man so sagen.
Ja, muss man, aber
man kriegt es nicht ganz geschenkt.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, man muss ja auch angucken, Willi Hoesch hat es ja dieses Jahr auch gezeigt, dass man es schafft, aber der hat auch eine extrem lange Saison, ist ziemlich ausgebrannt, was so diese ganze Leistungsfähigkeit ansieht. Und gerade aus der Sicht zum Beispiel von Willi Hoesch, dem man dann irgendwie sagt, okay, hier, du musst mindestens in die Top, weiß ich nicht, 10 oder 15 kommen, mindestens 3 Rennen oder 4 Rennen gemacht haben, damit du deine Wildcard fürs Ende bestätigst. Und der reißt sich irgendwie wirklich den Arsch auf, um überall hinzubekommen, macht seinen ganzen Rennkalender so, dass das irgendwie passt und dann kurz vorher heißt es, ja, der hättest du auch so geschafft und jetzt nichts gegen andere Athleten, aber die dann irgendwie nur 2 Rennen gemacht haben in der gesamten Saison mit Wildcards, sind dann trotzdem auch mit dabei und dann fühlt man sich, finde ich, genau aus der Sicht wie Maarten van Riel komplett verarscht, der versucht alles so hinzubiegen, dass man dann am Ende doch noch mit voller Punktzahl dasteht. Also, ja.
Wir werden sehen.
Das auf jeden Fall, also in welche Richtung es geht. Ich meine, es ist schon jetzt nochmal spannend, finde ich, zu sehen, wie das letzte Rennen ausgeht. Bei den Frauen T100-Rennen auf jeden Fall nochmal spannender als bei den Männern. Da haben ja einige die Chance, haben wir bei Triathlon Plus auch schon ein bisschen aufgedröselt, wer wie unter welchen Konstellationen gewinnen kann. Deshalb ist es auf jeden Fall, finde ich, nochmal eine nette Sache, aber es muss sich auf jeden Fall irgendwie in Richtung kommendem Jahr so ein bisschen öffnen, nochmal ändern, vielleicht nochmal neu erfinden, damit es irgendwie cooler rüberkommt.
Soweit also unser kleiner Blick in die Zukunft, kurzfristig in die Zukunft, vielleicht die Selfish Night, vielleicht sehen wir uns ja in Langen am Samstag. Genau, bis dahin, habt noch ein gutes Training oder seid ihr in der Offseason, man weiß es nicht.
Ich starte wieder.
Du startest wieder?
Ich habe gesagt, ich nehme den 1. Dezember, weil der fällt dieses Jahr auf Montag.
Ah, voll geil. Das ist auch sehr gut.
Ja, also ich habe auch überlegt, wann fange ich an, und dann habe ich so hin und her geguckt und dann habe ich gedacht, 1. Dezember, ein Montag, wunderbar.
Das klingt gut. Vielleicht macht es ja so wie Lars und dann wünschen wir noch viel Spaß in der letzten Ruhewoche vor dem Saisoneinstieg. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.